What about my dreams? What about my life?
Fabulous.
Thank you.
Merci, chérie. Der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien.
Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-a-vis ist Marco Schreuder.
Und das Thema heute ist What About My Dreams? Ich gebe zu, es ist kein besonders origineller Titel.
Aber ich meine, es ist Kathi Wolf zu Gast. Was soll man denn sonst noch sagen?
Aber bevor jetzt die Kathi Wolf da kommt, ich muss meine E-Mail fertig schreiben. Es tut mir leid, Alkis, warte. At orf.at.
Ebert noch so. Entschuldigung.
Was denn?
Habe ich das jetzt verraten, an wen du das geschickt hast?
Ich habe an den Eberhard tatsächlich, ja, das. So, die E-Mail ist draußen. Wir haben ja ein paar Songs gehört, ne? Aber mehr verraten wir nicht, oder?
Nein? Ja, what about my dreams?
What about my dreams? Heute genau. Das Thema, genau. Suchst du gerade einen Job, Alkis?
Na, eigentlich nicht. Ich bin gut ausgelastet.
Vielleicht wäre das ein Job für den Eberhard.
Nur weil du jetzt eine öffentliche Ausschreibung gefunden hast, musst du jetzt nicht alle Leute gleich dahin vermitteln.
Na, die EBU hat jetzt eine öffentliche Jobausschreibung des Executive Supervisors ausgeschickt, weil er hört auf.
Ja, das haben wir mitgekriegt.
Ja, der Jon Oller. Ich hätte so gerne ein Kind von ihm. Aber gut.
Bitte was?
Nein, das war ein Scherz. Aber ich mag ihn wirklich sehr. Ich bin Fan.
Gut. Also was muss denn der Mensch mitbringen?
Ich habe das nicht gelesen.
Ach so, weil wolltest dich nicht bewerben.
Ich habe gerade andere Sachen zu tun. Ich muss gleich ins Parlament.
Ah, okay. Na gut.
Soldi.
Ja, ist, glaube ich, ziemlich erfolgreich.
Ja, 4-mal Platin in Italien.
Das kriegt man, glaube ich, leichter mal, oder?
Ich glaube, in Italien nicht so, oder?
Na gut, die verkaufen ziemlich gut.
Ja, und der meistgestreamte Eurovision-Song in der Spotify-Geschichte.
Das heißt, wie oft?
Ich habe keine Ahnung, ein paar Millionen Mal werden schon sein, oder?
Ein paar Millionen Mal, das bedeutet, lass mich kurz umrechnen.
Mal 0,03 Cent.
Er kriegt 23,50 Euro dafür.
Ich glaube, ein bisschen mehr kriegt er schon. Nein, aber ich glaube, man kann am Ende des Tages sagen, es ist so oft bei Song Contests, von der nachhaltigen Geschichte her, ist, glaube ich, Mahmoud der große Sieger des Eurovision Song Contest 2019.
Naja, er hat auch am meisten Material draußen.
Ja, und er ist in Italien jetzt einfach ein gesettelter Star und alles, was er da rausbringt. Ich habe mir gerade seine neue Single Bario angehört und das ist ein sensationell guter Song. Könnte man sofort zum Song Contest schicken.
Ich glaube, der will nicht nochmal.
Nein, aber das könnte gewinnen. Also es ist einfach absolut tolles Material und er hat immer noch irrsinnig viel Potenzial.
Ja, aber das ist doch Italien.
Ja, absolut. Ja, und dann, ich bin schon langsam in Rotterdam-Stimmung. Ich bin in Rotterdam-Stimmung, in 2020-Stimmung. Ich habe gerade ein Interview gegeben für den NDR zum Thema Rotterdam. Ja. Also wir sind schon alle so auf dem Weg dorthin.
Grüße an Thomas Mohr an dieser Stelle.
Genau. Partys im Vorfeld, en masse.
Mhm. Aber...
Naja, was aber?
Naja, wir haben noch keine Übernachtung, Marco.
Ach so, ja. Also die zu den Partys nur noch. Also Eurovision Party, Eurovision Concerts, das Song Festival Party von dem niederländischen Rundfunk. Genau. Madrid macht eine Party. Das findet ihr eh auf den Newsseiten, aber die finden alle statt. Aber dass Amsterdam stattfindet, ist interessant, trotz Rotterdam quasi.
Genau, was eigentlich nicht zu erwarten wäre, wenn sie eh schon alle Leute da haben, warum soll sie es noch mal machen?
Tradition ist Tradition.
Ich finde es auch super, weil es ist das erste Mal, dass man sich Live-Eindrücke holen kann von den Leuten. Können die auf der Bühne performen? Wie kommen die rüber? Also das ist schon wichtig für die Buchmacher.
Genau. Aber hast du schon eine Wohnung oder ein Hotel in Rotterdam?
Alkis? Nein, wir haben natürlich noch nichts. Marco, du weißt ganz genau, dass wir noch nichts haben. Es wird langsam auch ein bisschen...
Die Vermieter waren aber auch ein bisschen blöd, weil ich habe bei manchen... Wohnbooten und ein paar Wohnungen angefragt und die sagen alle, ja, ich hätte noch frei, aber nur die letzten 3 Tage nicht. Ja. Und ich hätte ihnen ja 2 Wochen weggebucht. Also die verzichten ja eigentlich auf Geld.
Ja, aber es sind wahrscheinlich die Finaltouristen, die dann wahrscheinlich alle. Aber gut, jetzt schauen wir mal, es ist ja noch Zeit.
Es gibt Panik unter Fanbevölkerung. Die Wohnungen und die Hotels kosten um die 300 bis 600 Euro pro Nacht. Pro Nacht.
Ja.
Unsere Empfehlung, seid nicht nervös, bucht jetzt nicht. Genau. Da widerspreche ich meinem Kollegen Sascha Gottschalk von ESC Green Room, der sagt, ihr müsst euch jetzt wirklich schleunigst drum bemühen, weil es gäbe nichts mehr. Nein, ich sage, die Hotels sind blockiert, die Kontingente sind blockiert für den Eurovision Song Contest. Ich würde an eurer Stelle die offiziellen Kanäle abwarten von Eurovision, wenn dann die Akkreditierungen raus sind, wenn die dann wissen, welche Delegationen sind wo, dann gibt es dann Unmengen an Hotelzimmern, die dann an den Markt kommen. Und kannst du dich noch erinnern an Wien? Was ist dann passiert, so 2-3 Wochen vor
dem Eurovision Song Contest? Die haben die Hotels verramscht quasi. Das war in Tel Aviv übrigens ähnlich.
Und auch die Airbnb-Wohnungen.
Genau. Plötzlich gab es die alle und jeder wollte irgendwie noch schnell mal Kohle machen, ein bisschen, aber da war dann viel am Markt und wenig Nachfrage. Weil schlussendlich wissen wir ja auch nicht, wie hoch ist das Kartenkontingent, wer kommt wann, wer kriegt alles Tickets. Viele Leute haben Hotels blockiert, die wahrscheinlich gar keine Tickets kriegen.
Wobei man dazu sagen muss, ist natürlich Rotterdam leichter erreichbar für die großen europäischen Zentren als Tel Aviv. Paris ist schnell erreichbar, Amsterdam ist schnell erreichbar, Köln ist schnell erreichbar.
Aber so, was machst du dann Wochenende UK in Rotterdam, wenn du kein Ticket hast?
Ja. UK ist gleich über dem Teich. Also es ist schon eine sehr schnell erreichbare Stadt, nicht so wie Tel Aviv oder Lissabon.
Wo es eine Vorarbeit gebraucht hat, oder Wien.
Also einfach wird es nicht mit den Übernachtungen, aber auch noch eine gute Nachricht. Es gibt sehr viele Städte rundum, die alle mit den Öffentlichen sehr gut erreichbar sind. Und apropos öffentlich.
Genau, also es gibt ja zum Beispiel die Empfehlung, dass man mit dem Zug anreist. Und das finde ich eine großartige Geschichte, nämlich ProRail fordert Leute auf, kommt mit dem Zug, nehmt nicht das Flugzeug. Es macht auch wenig Sinn. Selbst wenn man jetzt aus Wien ankommt, 12 Stunden einmal, zweimal umsteigen, glaube ich, ist es. Aber es ist relativ...
Einmal.
Oder zweimal? Ja. Ich glaube, Frankfurt Flughafen einmal.
Ich weiß nicht, ob dann der Nachtzug schon gibt, weil der ÖBB plant das ja Nightjet nach Brüssel und nach Amsterdam.
Das hoffe ich.
Schauen wir mal. Ja. Ich fordere auch alle auf, tut nicht fliegen, irgendwo müssen wir ja anfangen, diesen Planeten zu retten. Und Greta Thunberg ist nicht umsonst die Tochter einer Eurovision-Künstlerin.
Yes!
Ja, und dann der Junior Eurovision nähert sich in Gliwice.
In Gliwice in Polen. Und was ich sehr lustig fand, die Halle dort ist größer als die in Tel Aviv.
Ja, ja, sie ist größer. Und die Polen machen das sicher super. Die wollen zeigen, ich finde, Polen hätte ja auch mal einen Sieg. Ich denke, für einen großen Song.
Ja, dann dürfen sie gerne mal was schicken, was auch siegeswürdig ist.
Naja, sie haben schon ab und zu was Gutes geschickt. So wie Ungarn.
Ja, und Ungarn ist ja unser Hauptthema heute. Ja. Nachdem wir die wunderbare Kathi Wolf zu Gast hatten, mit ihr gesprochen haben. Das ist jetzt auch schon 2 Wochen her.
Ja, es ist eine Aufzeichnung. Was wir damals noch nicht wussten, ist, dass Adal, also die traditionelle Vorausscheidungsshow in Ungarn, wieder stattfindet. Allerdings, sie erwähnen den Eurovision Song Contest überhaupt mit keinem einzigen Wort bei dem Songaufruf. Und noch viel schlimmer, Alkis?
Noch viel schlimmer ist, dass verschiedene Regularien, die zur Teilnahme bei Adal führen, automatisch zur Disqualifikation beim Song Contest führen würden. Nämlich der Song muss oder darf nicht vor dem 1. März 2019 veröffentlicht worden sein. Das widerspricht den EBU-Regularien, denn da darf der erst nach dem 1. September 2019 erschienen sein. Sprich, wenn ein Titel gewinnt, der im Sommer bereits erschienen ist, dann ist er automatisch disqualifiziert für den Song Contest.
Und sie haben die 3-Minuten-Regel über Bord geworfen. Genau. Das heißt, Songs dürfen jetzt länger dauern als 3 Minuten, was natürlich dann auch zur Folge hätte, dass wenn ein etwaiger Sieger, sagen wir mal, wir haben das Glück und der Sieger ist nach dem 1. September erschienen und der Song dauert 3 Minuten und 50 Sekunden, wird er 50 Sekunden wegschneiden müssen. Hm. Das Problem ist, unsere Befürchtung ist,
Adal wird nicht mehr dafür da sein, um den Song Contest Song zu küren.
Adal wird sozusagen ein Art Sanremo, eine Art eigene Show, ein eigenes Festival, das nicht mehr direkt mit den Song Contestern zu tun hat und Ungarn möglicherweise dann auch gar nicht mehr teilnimmt, oder aber sie suchen intern einen Song aus.
Oder sie starten eine neue Show, nur dafür, dass sie quasi vielleicht an neue, also sie hatten ja früher auch andere Shows, die zum Song Contest geführt haben. Megastar zum Beispiel.
Kathi Wolf gewann Adal 2011.
Genau, und durfte damit teilnehmen beim Song Contest.
Alkis, wir haben einen Gast.
Bei uns ist Wolf Kathi. Und,
oder Kathi Wolf.
Oder Kathi Wolf. Yeah. And we're very happy to have you here.
I'm also very happy. Thank
Our
you.
Hungarian is not good enough. I think we have to do it in English.
Yeah, okay. I prefer English. Yeah.
So in Hungary, you're Wolf Kathi, mm-hmm. and in the rest of the world, you're Kathi Wolf.
Yeah.
Because in Hungary, you always say the second name
first.
Yeah,
you use this you use the first for the second. Yeah.
So you are in Vienna for an OGAE party.
Yes.
So you're still part of the Eurovision world.
Absolutely.
You like
and
it.
I'm so happy to be the part of it. Because after I participated at Eurovision in Düsseldorf, and my children were so young, and I didn't really want to travel around. And Eurovision clubs tried to invite me, and I said no. And now they are not so old, but I can let them to be at home. And 2 years ago, we said, yes, now let's go and have concerts all around Europe. And Eurovision clubs didn't forget me, and that's so good. So now I'm traveling, and I sing for the Eurovision fans, and it's so good, really.
Your song in Düsseldorf was the fan favorite song.
Absolutely.
Then.
Absolutely.
It was number one at the OGAE contest, their voting. Mm-hmm. We still remember that as a very uplifting, very beautiful song.
Yeah.
I love that, and I love the performance.
Thanks.
We were there. It was our second song contest together there, I guess.
Yes.
You were working then for Nadine Beiler, though.
I was working in the Austrian delegation. Mm-hmm. So we shaked hands, but you probably can't remember.
Maybe. I'm sorry.
No, I remember you.
Yeah. Sounds good.
And you tried to go back to Eurovision
Once, yes. Yeah. Because after my song, from 2012, there is a show, a Hungarian show, Adal, maybe you know.
Yes. Adal is the, Adal. Yeah, it's a pre-selection show.
The song, the national pre-selection.
Yeah.
Yes.
And it began in the second year, when I participated in the second year. And it's a very good show. And
it's a fabulous show with wonderful music.
Yeah. Because this is the only one show where you can show your new music in Hungary, you know. And when I came back from Hong Kong, because I lived in Hong Kong for a year after the Eurovision Song Contest, and then I came back to Hungary, and I wanted to show that I'm here again. And there was a song, I get it from Swedish composers. They know me also from the Eurovision Song Contest, and it's a very, very good song. Ne engedjen. Okay, it's a very good song, and I felt that this is a song for Eurovision. So I went to the Adal, and I tried everything, but I didn't win it.
But you were in the final.
Yeah. Yes. I was in the final, and it was a very, very good experience. And I showed my song, and I just, you know, when Eurovision Song Contest, I mean, the feeling touches you again. It's a very good feeling.
So if you now travel back in time to Düsseldorf in 2011, it must have been a very special feeling to come there, to be one of the most fan favorite.
Yeah.
I think the betting odds put you on fourth place, as far as I remember, on the final night. And you were very successful there.
Yeah.
And So if you remember the feeling, how did you feel before the grand final, before you went on stage?
Before the semifinal, I didn't know if I'm a girl or a boy. I didn't know anything. I was, oh, my God. You know, I went on stage like this. Oh, I'm stupid. Why I'm here? I want to go home and just be alone and not singing, just doing anything else. And then before the final, I felt a very big power in myself. And I remember that my husband told me before I went to stage, he saw that I'm nervous, but I'm very happy. And he told me, what will you tell to your our children that you are going to bomb the world? And I went, really, I went out with the feeling that I show you that's what I am. And I felt the very positive energy from the Eurovision fans, and it gave me a very big strength.
But then, after the show, the points...
Yeah.
Did not come.
No,
what happened?
Not at all.
What do you think? Why did it happen?
Ask people, because I don't know. And if you know the answer, just please call me. I don't know. It was, yeah, it was a big disappointment.
I mean, it was a 22nd place, I think.
Yeah. And, but I felt that I did my best.
You did.
In the semi, I did my best. It was one of the best songs in this year. I was sure about it. And... I felt that I can't do more. So I did what I could, and that's...
But we still love the song. But,
yeah, and that's the most important thing that, you know, it was 8 years ago, and I traveled around Europe, and fans sing it with me, even the Hungarian part, you know, and that's,
wow.
That's a miracle, yeah, and that's the most important thing.
You've been performing then for 32,000 people in Düsseldorf. But I saw that you were performing in front of thousands of people last year in Stockholm.
In Stockholm, yeah. It was the Pride.
The Europride, exactly.
Yeah. And there was the special Eurovision stage.
Yes.
And they invited me to go there. And it was a very big festival.
Yeah.
And so many people. And I remember that I had to sing only this one song, mm-hmm. you know. And I was at the backstage. And I was thinking about who is going to know me and the song. And I was very nervous. And I went on stage and started to sing. And I saw people singing with me. What about my dream? And I was just...
Happy.
Very, very
I think it's a moment that even the fans remember because it's very ecstatic.
Yeah,
and,
It's a moment why... I am a singer,
mm-hmm.
so on this stage I felt that, and on the stage of Eurovision stages, I feel that these moments, you know, why, you know that, yeah, that's why I wanted to be a singer.
It was also a change in the for Hungary, actually,
mm-hmm.
because before Hungary was not very successful at Eurovision.
Yes.
Then they withdraw several years.
Yeah.
2010, Hungary was not at Eurovision.
Yeah.
And then you started again, like a revival for Hungary.
Yes.
And since then, Hungary is sending a huge diversity of songs.
Yes. That's...
Very different kind of music,
mm-hmm.
heavy metal, pop music,
yes.
dance floor, whatever. And they're really very successful.
Yeah.
And when I watch Adele, I'm not saying this so
mm-hmm.
good as
mm-hmm.
you say, but mm-hmm. when I watch mm-hmm. Adele,
yeah, that's good. Pronunciation's good.
Sometimes I think it's better quality and more diversity than Sweden, you know.
Ah.
And what is so special about Hungarian musician? Why is there so? I think the quality is really good.
Yeah, because I think that we have very good pop music in Hungary, and now we can show it. And yes, after my participation, we felt that this is something where this is a place where we can show that we can have music and we do it well, and that's very, very good because people write songs for this competition mm-hmm. and for Eurovision, and I'm so happy that you see it because I feel the same, and I feel that I had a little part of to do something better, I mean, in the Hungarian pop music.
Maybe you should give the vocals and Avi Esch is making the music.
Yeah, I love them because they are, you know.
I love them.
Yeah, heavy metal is heavy metal. It's not a pop song. And they did very strong singing. And,
yes.
And I also love the Catfishem.
Of course.
Yeah.
I loved it.
Yeah.
Coming back to you're doing a lot of concerts,
yeah.
and what I saw is that your motto on your Facebook page is about live music. Yeah. So people should see more live music. Yeah. Is it still very strong for you to perform live?
Yes, because I have very, very good musicians at home. I love them. I love the way they play music, and I love them as friends. And before I became famous in Hungary, I spent a lot of years as an unknown musician, unknown singer. And I played only with musicians. And this is another kind of word. Yeah. And I wanted to do it because I like to sing with a machine or with CD, or how you say it, because I can show my power and I can sing well. And you can do it, okay. But to sing with an orchestra is something else. A little orchestra, or big, or just a guitar player. I love to sing every kind of on every kind of stage.
Yes, and your repertoire is very diverse as well, because you're playing jazz and you're playing singing pop as well, and going to the classic as well.
At the end of the year, usually I have almost classical concert. It's a in a church, you know, and I sing Ave Maria songs and things like this. But I also like to sing, I don't know, Prince songs from Prince or from Tina Turner. I will sing Tina Turner here also. And when I have my musicians around me, I sing more songs from others, not just Wolfgatti songs.
And what I found very interesting is that you're participating very much, very strongly with charity work. I can't pronounce it really. The Economicus
Serve. Even Hungarian people cannot pronounce it.
So really, how should I pronounce that?
Ökumenikus.
Ökumenikus.
Segélyszervezet.
Segélyszervezet. Okay, I got it.
Cool.
So, which is aiding poor families and homeless people. And you're doing a lot of work for them?
Yes,
as well?
I do. It's a very important part of my life. I love to do it. And I always say that to be a mother is a, oh my God feeling all the time. There is something why what you're afraid of, and you know, you're nervous because of something. My job is also not easy. To be on stage, it makes me feel. But to be this part of this charity world is something that makes me very, very calm and happy. And I feel that I can give all the time and how to say it in English. It gives me a very, very much power and build me. Can you say it? It builds me. Something like that. So I love to do it. I love to do it.
You told us before that you were an unknown singer before you went to Eurovision. But you had a lot of. I mean, your first music you made when you were 7 years old.
Yeah, that's true. And people know me. But then I grow up. And
it was a cartoon, right?
Yes, it's a very famous Hungarian cartoon. Vuk. Yeah. And my father was he's a composer, and he was the composer of the cartoon, and the main song was what I sang, and everybody knew me as a child, but then I grew up, and it took a time to be a famous singer, because you know, when I went on stage, I didn't say that, you know, I'm the girl from Vuk. So if they recognize me, okay, then they knew me. Who's this girl? But I wanted to be famous, and that's why before the Eurovision Song Contest, I went to X Factor at home.
You became sixth, I think, right?
Yeah, and I became well known, and then I went to the Eurovision Song Contest, and it was like an atom bomb.
Yeah, perfect.
Yeah.
I watched some interview videos, because I said, when I came here, I thought, I hope she speaks English. I didn't ask your manager. So I was watching on YouTube. Yeah. Does she speak English? Oh, yes, she speaks English. And every interview started with one question. And it was always the same question. Oh. And then I thought, well, now,
you wanna
eight years later, I could ask this question again. Yeah. What about your dream?
So what I have dreams.
You still have dreams?
I always have dreams.
Which dreams do you have?
I have dreams about my children, of course.
How old are they?
9 and 14. Mm-hmm. And the 14 is, you know, he's a teenager. So she's a teenager. So she's a monster.
I remember when I was 14. Yeah. Oh my God.
A teenager supreme, we say it. But they are so, so cute, really. And of course, I have dreams about their life. And I have dreams about my career, my life, I don't really speak about it because if it comes true, then I will tell it. Okay.
But it's interesting, your priorities, family comes first.
Yeah.
That's good, no?
But not all the time. Because to be a singer is very important, But I feel that it depends only on me. But what will happen with my children, it depends on a lot of things. And I feel that I cannot help them as much as I would like to. So I'm praying for God to have everything okay with them.
I have one question. I can't resist to ask it, and maybe you don't like this question. But every time I'm listening to What About My Dreams, it doesn't matter in the Hungarian version or in the English version or in the mixed version, there is this one part, I think it's a Roland T808, and that's exactly the I hear Whitney Houston. I want to dance with somebody.
Yeah, we want to do it directly. Yeah. Yeah.
Yeah. You had the same feeling when you hit this little part in the song?
Yeah. It's directly. We wanted a part in the song which, when you feel this feeling of 90s music and Whitney Houston,
So it was a type part of the concept?
Yeah. Absolutely. Okay. Absolutely, yeah. To feel it. Wow, it's like...
Because this part is so inspired. I thought it must be an inspiration,
Because it's like it's a kind of disco song, and we wanted to touch the old music. Whitney Houston music. I love them. So yeah, it's directly.
But I can imagine that this song is still working on gay prides and stuff. Maybe that's the reason. Your song was very hymnic. It was perfect for the Eurovision fans.
Yes.
It was perfect for gay prides.
Yes.
It's perfect for the rainbow flags everywhere.
Absolutely.
Maybe it's not a family song.
I think 2011 was a weird year.
I didn't like Azerbaijan.
Yes.
I remember that. There was many very good songs in this year. It was a very strong year. Mm-hmm. One of the strongest.
I voted for Bosnia-Herzegovina.
I think that's a good... maybe we should start asking the questions.
Okay.
The questions.
The hardest questions.
You know,
questions.
Our three questions. So, which Eurovision song is your all-time favorite?
What About My Dream? But really,
you're the first one who's saying their own song. Yes. Really. But I like it. It's self-confidence.
Yes.
Absolutely. Yeah. I'm not the composer, so I can say it.
Who composed the song, actually? Who did compose the song?
Viktor Rakoncai, Gergő Rácz, and Péter Geszti is the lyric.
And did the song found you, or did you find the song?
They found me with this song, yeah.
Perfect.
When I participated in X Factor, this two composer guy watched TV, and they said, we want to compose a song for her. And they knew everything about my voice, how it works, how it goes. So they composed the perfect song.
And was already planned for Eurovision? No.
We finished the recording. You know, it was early in the morning. We were in the studio. And the composer guy, Victor, told me that, oh, my God. I know what to do with song. With song, and I think we had 1 week to send it to the Hungarian television, because there was no competition show. You could send the song and they choose one. And we did it, and they said that, oh, everybody felt that this is a song for Eurovision Song Contest. So it went like this, whoop.
I think it's the perfect Eurovision song.
Yes.
So the second question is, that's the most difficult one.
Yeah.
Do you have a guilty pleasure, an anecdote, or a special remembrance on Eurovision? Doesn't matter if it's at home or something which happened on stage when you were there.
Yeah, I remember because I used the ear monitor, you know, and I went on stage, and we have just only, I don't know, 4 seconds before I have to start singing. You have this part. And I was sitting there, very, very nervous. And then I realized that I don't wear my ear monitor and I hear nothing. I was dead. I put the ear monitor in and I had 1 second. Dun, 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 dun. I always stood. I had to start.
Oh, panic mode.
Yes, it was a perfect panic moment. Yeah.
And the last question is, have you followed this year's Eurovision? Is there one song that you're still listening to?
I don't know which is my favorite. I have bad feelings from this year, mm-hmm. because I don't like when somebody doesn't sing or doesn't do something seriously on stage. And I feel that there were people who went like, oh, I show you something, I do something, but it's when somebody wants to be funny on stage, I don't like it. And I remember moments when I said, no, go away from the stage. But there were good songs. I don't know which was my favorite. I don't know.
I had the feeling no song did stick in your mind.
No.
Which is okay.
Not even the Hungarian one.
Hmm?
Not even the Hungarian one.
I love the Hungarian one, and it didn't go to the semifinal, you know.
Right.
Yes. I mean, I don't know why. Maybe because he sang it Hungarian, but I don't know.
He sang Hungarian before.
I love Jozsi
Papai. Yeah, but I remember the Austrian song from the year when I went to Düsseldorf.
Nadine Beiler.
She sang beautifully, and the song was also beautiful. I remember her. Yeah, I love the song.
So. There is a new single out, and now I try to say it in Hungarian, and I will be very bad. It's called Próbáld meg.
Yeah.
How do you say, you pronounce?
Yeah, Próbáld meg.
Próbáld meg. How am I?
Oh, we're bad.
It means try it.
Okay. Mm-hmm. And can you sing a little bit of it?
Yeah. Volt vajon minden rendben az? Most a széllel szemben is kérdezed, hogy ki lett más, te vagy ő.
Oh my God, thank you so much. Köszönöm, and as we say, merci, chérie.
Yeah, thank you so much.
Köszönöm.
Én is, me too. Means me too.
Merci, chérie. Die kleine Song Contest Geschichte am Schluss. Und du bist dran, Alkis.
Ich bin dran. Und Ungarn ist ja eins der wichtigen Themen in dieser Sendung. Und natürlich geht es um Ungarn in dieser Sendung, auch bei dieser kleinen Geschichte.
Kennst du diesen Witz, wo der alte Graf in seinem Palais an der Ringstraße sitzt und fragt seinen Diener, was ist denn heute im Fernsehen, Ferdinand? Und der Ferdinand, sein Diener, sagt dann, heute ist Fußball, es spielt Österreich-Ungarn. Und dann sagt der Graf, ja, gegen wen?
Ja, das war der kleine Witz zur guten Nacht.
Entschuldigung.
Nein, also eigentlich, wir wissen ja alle, Ungarn hat ja angefangen 1994 mit dem ersten Beitrag.
Da gab es Österreich-Ungarn nicht mehr.
Nein, da gab es Österreich-Ungarn nicht mehr. Und das, also die Friederike hatte damals ein wunderbares Ergebnis abgeliefert. Das beste ungarische Ergebnis überhaupt.
Ein toller Song.
Vierte geworden.
Vierter Platz war das sogar?
Vierter Platz. Wow. Und sie haben ja gleich von den ersten drei Ländern 12 Punkte gekriegt. Also da hat man sich schon mehr erwartet. Und damals war die Punktevergabe ja noch nicht redaktionell bearbeitet, wie das ja heutzutage ist. Also dass die Leute die Punkte in anderen Reihenfolgen.
Also du meinst diese Dramasteigerung.
Genau, diese Dramasteigerung, das findet ja heute bewusst statt, schon mit echten Punkten, aber das ist ja alles redaktionell getimt sozusagen. Aber es gab natürlich schon vorher in Ungarn einen Versuch teilzunehmen, das war nämlich bereits 1993. Mhm. Allerdings haben sich damals sehr viele ehemalige Ostblockländer entschieden, beim Song Contest mitzumachen. Und das war natürlich für eine Sendung zu viel. So hat man einen Vorentscheid gemacht. Einen winzigen, kleinen Vorentscheid.
So ein Qualifizierungsentscheid gab es damals. Das war ja in den 90er Jahren, als dann halt der Osten dann dazu stieß, dann irgendwie die Verlegenheitslösung, um das irgendwie noch zu beschränken. Damals.
Richtig.
Genau, ich kann mich erinnern. Rumänien hat es ja auch versucht.
Genau.
Sogar mit einem Superstar und kam da nicht hin und so.
Ja. Genau. Und Ungarn eben, also man muss sich das Ganze vorstellen, ein winziges Fernsehstudio, voll mit 90er-Jahre-Beleuchtung, also auch mit...
Es war ja nicht übertragen, ne?
Es wurde nicht öffentlich übertragen, aber offensichtlich wurde es in sehr viele EBU-Länder übertragen. Und auf dieser Bühne stand das Orchester und die Sänger gleichzeitig. Und das war alles sehr bunt und sehr klein. Und das Ganze war die Qualifizierung damals für Mill Street.
Und wer hat damals, wie war die Regel? Ich glaube, die letzten Plätze mussten antreten des Vorjahres, eine gewisse Anzahl der letzten Plätze.
Nein,
und die neuen,
die,
ne?
10 besten Plätze des Vorjahres durften automatisch antreten.
Die mussten nicht durch diese Qualifikation.
Die mussten nicht durch die Quali. Und die Ostblockländer hatten nochmal eine extra Quali.
Okay.
Und Ungarn hat damals eben Andrea Sulak geschickt mit Arva Regel, einem, tja, wie soll man sagen, das ist eine Ballade, die aus dem drittklassigen Musical stammen konnte. Sorry. Ich verstehe, warum es nicht weitergekommen ist.
Du hast dir den Song angehört.
Ich habe mir den Song angehört. Okay. Das war, ja.
Ne? Also, das waren 3 verlorene Minuten deiner Lebenszeit.
Ungefähr. Also es war wirklich sehr viel besser, was sie dann im darauffolgenden Jahr geschickt haben. Und ich finde es auch, dass Friederike sollte man echt in bester Erinnerung behalten. Und wir werden, glaube ich, beide Songs einmal verlinken, damit ihr euch den Unterschied klar machen könnt. Das war meine kleine Geschichte.
Hast du einen Lieblingssong aus Ungarn?
Kedvesem.
Kedvesem ist toll,
ja. Also Unsubstantial Blues habe ich damals auch sehr gemocht.
Ja, das sind meine zwei Lieblinge.
Der englischsprachigen Song aus Ungarn. Aber Kedvesem ist so irgendwie, das groove dahin und das ist einfach so eine wahnsinnig schöne, und die haben es auch schön.
Bei Alex haben die geheißen. Ja,
ein Remix, genau, sollte man nicht vergessen.
Ja. Nein, danke, Gössönöm, lieber Alkis.
Gerne.
Zum Schluss wollen wir noch einen Podcast-Hinweis aus unserem Netzwerk. Gibt es nämlich einen neuen Podcast. Mhm. Eigentlich gibt es schon 32 Episoden, aber wir wollen ihn sozusagen jetzt mal auf die Bühne stellen, und zwar Pyjama.
Genau, Philipp und Sandra machen einen ganz wunderbaren kleinen Podcast zur guten Nacht.
Ja, es heißt zwar, es klingt wie Pyjama, es nennt sich aber Bitch. Aber wir sind eine gute Nacht, wir sind dein gute Nacht-Podcast, schreiben die beiden. Sandra und Philipp nehmen euch jede Woche mit ins Bett.
Wir verlinken in den Shownotes.
Und wir sagen zu euch und zu Sandra und Philipp,
merci, merci chérie.
Missing Link.